Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros bei der Dissenspflege für euch, wie immer, Andreas
und Sebastian.
Hi Sebastian.
Hallo Andreas. Du hast so eine schöne Prosodie gerade gehabt. Die habe ich jetzt versucht, ein bisschen aufzufangen. Nee, ich habe tatsächlich eine Frage mitgebracht, die ich gleich mal habe.
Oh, spannend.
An dich.
Schieß los.
Die Frage ist, ob es irgendeine, sagen wir mal, philosophische oder auch politische, zum Beispiel Position gibt, die du früher in deinem Leben irgendwann mal leidenschaftlich vertreten hast und über die du heute insgeheim denkst, was habe ich mir dabei gedacht?
Gibt's sowas? Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ja. Das ist eine sehr schöne Frage, die gefällt mir gut. Also ja, gibt's tatsächlich, vielleicht so ein bisschen anders gelagert. Also ich habe mich früher sehr, sehr viel mit der sogenannten kontinentalen Philosophie beschäftigt, also mit dem, was man Dekonstruktion, Poststrukturalismus,
das wusste ich noch gar nicht, Andreas.
Philosophie, ja, ja, habe ich ja auch erfolgreich verschwiegen, verdrängt nicht.
Ja,
ja. Ja, also Philosophie, die aus Frankreich kommt und vielleicht so allgemein charakterisiert ist, wie es ist sehr, sehr komplex, es ist literarisch anspruchsvoll, es beschäftigt sich mit Verstehen, mit Text und weniger jetzt mit Begründungen, mit klarer Struktur, mit Transparenz, könnte man mal sagen, so methodischer Zugang. Mit dem habe ich mich sehr viel beschäftigt, habe versucht herauszufinden, was das bedeutet und was da noch drin liegt, was ich nicht verstehe, weil ich es nicht verstanden habe.
Mhm.
Und dann bin ich irgendwann mal auf die analytische Philosophie gestoßen, also eine Philosophie, die eben sehr viel auf argumentative Klarheit und Transparenz, auf Logik achtet in dem, was sie sagt, wie sie sagt. Und dann dachte ich, ah ja, spannend, das ist irgendwie, verstehe ich, und damit kann man irgendwie klar umgehen. Interessanterweise eben auch klar umgehen mit dem, was ich gerade eben kontinentale oder poststrukturalistische Philosophie, Dekonstruktion genannt habe. Also man kann mit den Methoden der analytischen Philosophie auch das bearbeiten und bedenken, was die kontinentale Philosophie macht. Also ich habe dann so ein bisschen so einen Turn gemacht, bin weg von der französischen Philosophie mehr dann zur angelsächsischen Philosophie, so könnte man es auch sagen. Finde aber nach wie vor eben diesen Ansatz, das zu durchdringen und da was drin zu entdecken, was es zu entdecken gibt. Oder eben anzunehmen, da gibt es etwas zu entdecken, was ich nur eben begrifflich klar herausarbeiten muss. Den finde ich interessant. Und es gibt so einige Philosophen, wie zum Beispiel Michel Foucault, dessen Ansatz ich nach wie vor spannend finde, eben Denken auch zu verorten in menschlichen Praktiken, in der Geschichte. Und das finde ich nach wie vor interessant. Also irgendwie wieder so ein kleines bisschen so ein Turn zurück. Ja, das wäre so eine Antwort. Ja, aber total spannend. Gibt es denn bei dir auch?
Ja, tatsächlich. Also als ich die Frage für dich vorbereitet habe, habe ich mir da natürlich auch selbst Gedanken drüber gemacht. Ne? Und das gibt sozusagen mit Blick, glaube ich, auf bestimmte Positionen hinsichtlich bestimmter philosophischer Fragen. Aber ich glaube auch ganz ähnlich, tatsächlich, wie du das jetzt beschrieben hast. Denn in meinem Studium damals war es so, dass die philosophische Fakultät oder das Institut sehr, 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 sehr analytisch eigentlich geprägt war. Und man bestimmte Philosophinnen und Philosophen, die man an den meisten anderen philosophischen Instituten und Fakultäten so eigentlich im deutschsprachigen Raum standardmäßig mit serviert bekommt, sage ich jetzt mal, die haben halt nicht so stattgefunden. Die haben aber unter einer anderen Perspektive dann bei den Soziologen stattgefunden, in der Soziologie. Und tatsächlich, also wenn wir jetzt schon bei Guilty Pleasures sind, ne, dann muss ich mich als ehemaliger Sartre-Fan outen.
Ja, spannend.
Es gab eine Zeit, ich glaube, das war so zu Beginn meines Hauptstudiums, aber da müsste ich jetzt lügen, das weiß ich nicht mehr so richtig. Da fand ich, war ich totaler Fanboy, Jean-Paul Sartre irgendwie. Und wenn ich mir das jetzt heute, weil so wie du sagst, ne, es wird ja manchmal behauptet, dass mit diesen kontinentalen Ansätzen Dinge zum Ausdruck gebracht werden könnten, die in der analytischen Philosophie auszudrücken nicht möglich wären. Ne? Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass du all das eben auch anders, ich würde heute auch sagen klarer, strukturierter manchmal zum Ausdruck bringen kannst. Und wenn man sich dann eben so das ein oder andere Werk von dem Jean-Paul anguckt, dann würde ich da heute, glaube ich, oder seit einiger Zeit schon anders drüber denken. Ja.
Ja. Ja. Verstehe ich total. Mir hat da eine Vorlesung auch geholfen, die ich dann später im Studium besucht habe, wo versucht wurde, eben die Philosophie Martin Heideggers eben genau so anzugehen und dann immer zu fragen, was sind denn die Probleme, auf die er antwortet? Dann natürlich mit einer komplexen, reichhaltigen Sprache, mit einer neuen Sprache. Aber das sind Probleme, auf die er antwortet im Gespräch mit eben der Philosophiegeschichte. Und das ist genau so der Ansatz, der mir dann schon auch geholfen hat und genau das gezeigt hat, was du auch sagst. Ja, man kann schon die Ideen, die da drin stecken, untersuchen und dann natürlich sagen, das ist sinnvoll, das ist nicht sinnvoll. Ja. Und ich, also Guilty Pleasure ist ein guter Punkt. Und du hast Jean-Paul Sartre genannt, großer Philosoph des Existenzialismus. Also ich sehe, du bist auch ein Freund der französischen Philosophie. Ich habe ja auch unter anderem in Paris studiert, nicht zuletzt deswegen, weil ich auch so ein bisschen mitkriegen wollte da von französischer Philosophie, war da schon sehr angetan und ärgere mich bis heute, dass ich einen anderen französischen Philosophen, der mir in der Hermeneutik, der Lehre des Verstehens verortet ist, nämlich Paul Ricoeur, knapp verpasst habe. Als ich da war, hat er nämlich einen Vortrag gehalten am Institut Catholique, da habe ich studiert. Oder gab es einen Aushang. Ich bin da nicht hin und wenige Zeit später ist er gestorben. Dann leider konnte ich ihn nicht mehr hören. Und ja, das ärgert mich manchmal bis heute.
Das verstehe ich.
Aber gut, so, das wäre ein Guilty Pleasure gewesen.
Nee, das kann ich total gut verstehen, weil ich bis heute dankbar bin, dass ich, ich glaube, zweimal Jürgen Habermas live erleben durfte.
Ja, ist und, ja jetzt auch nicht mehr möglich.
Genau,
ja.
Und jetzt, wo es nicht mehr möglich ist, habe ich mich auch schon bei dem Gedanken erwischt, Mensch, also ich glaube, da wäre es jetzt auch ein bisschen traurig, wenn du ihn nicht mal gesehen hättest, ne? So, also das verstehe ich ja.
Also ein bisschen, Sebastian, ein bisschen sind wir doch auch Fanboys von solchen großen Namen, auch wenn wir es natürlich nie zugeben würden, oder?
Nee, es kommt, aber es kommt nicht auf die Namen, sondern es kommt schon immer drauf an, was sie auch gesagt haben. Und jetzt geht es dann auch nicht darum, dass man das alles teilt oder so, darum geht es gar nicht, ne? Sondern vielleicht auch so im übergreifenden Blick darauf, welche Wirkung die hatten und welche weiteren Debatten dadurch vielleicht angestoßen wurden, das würde ich jetzt insbesondere zu Habermas zum Beispiel sagen. Ja, waren das ja einfach schon wichtige Leute. Ja, ist genauso. Ja, ja. Also wir sind ja auch immer großer Musik-Fan-Podcast. Ne? Also ich bin jetzt kein großer AC/DC-Fan. Ja, ich finde das einfach. Es ist halt irgendwie relativ stumpf. Ja, so. Aber wenn die jetzt hier irgendwie in der Gegend auftreten würden, oder ich habe mich schon öfter geärgert, dass ich da nicht hin konnte, weil ich keine Zeit hatte. Weil es ja einfach, weißt du so, also
so, so lustig, Sebastian, so lustig. Mir geht es exakt gerade mit AC/DC auch so. Und dann waren die irgendwann mal, glaube ich, in München oder irgendwo. Und ich habe aus genau dem gleichen Grund, den du gerade beschrieben hast, irgendwie versucht, jemanden zu finden und sagen, lass uns da hingehen. Nicht, weil ich jetzt zwangsläufig AC/DC-Fan bin, aber weil doch irgendwie die Musik was darstellt. Ja. Und ich habe nur Absagen erhalten. Wie AC/DC, bin kein Fan davon. Ja. Es geht doch nicht ums Fansein, sondern um den Namen. Fanboy, dass uns...
Genau, die haben Musikgeschichte geprägt. Ne?
Ja,
so.
Ja,
genau. Die haben Philosophiegeschichte geprägt. Das ist vielleicht, das ist die Analogie. Ja,
genau. Und es darf auch ein bisschen Fanboy dann genannt werden. So habe ich das gemeint.
Ja, ja, ich stehe da. Also, ich war mal Sartre-Fanboy. Das ist.
Von Sartre zu AC/DC, spannend.
Genau, ja, genau. Genau, beides in gewissem Sinne durchaus existenzialistisch, ja. Aber gut, aber heute machen wir trotzdem was anderes, oder?
Heute machen wir was anderes, ganz genau. Und wir machen es auch auf eine etwas andere Art und Weise. Ja, wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das immer schon auch zwischen uns herumgeistert, wo wir irgendwie eine ähnliche Meinung haben, aber dann irgendwie auch doch nicht. Wir wollen uns nämlich mit dem Thema der offenen Grenzen beschäftigen, ob also Grenzen offen sein sollen. Und da haben wir irgendwie beide immer eine positive Antwort drauf, aber merken, irgendwie haben wir einen anderen Weg dahin, dem wollen wir heute mal nachgehen. Aber wir haben gleichzeitig gesehen, dass ein alter Freund und Kollege von uns, der Roland Kipke, den wir aus früheren akademischen Zeiten kennen, einen Artikel zu genau diesem Thema geschrieben hat, der, ich sag mal, leicht abweicht von dem, was wir so denken würden.
Nicht nur leicht.
Und den haben wir den haben wir gelesen und dann dachten wir, jetzt lass uns doch mal mit dem Roland sprechen, was er da so denkt und vielleicht was wir so denken. Das machen wir jetzt, das hören wir. Wir sprechen mit dem Roland und tauschen uns aus und danach werden wir nochmal versuchen, das Gespräch einzuordnen und auch nochmal unseren Weg zum Thema offene Grenzen diskutieren.
Ja, wir freuen uns heute, Roland Kipke in der Dissenspflege begrüßen zu dürfen. Roland ist nach Stationen in Berlin unter anderem als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Enquete-Kommission Ethik und Recht der modernen Medizin des Deutschen Bundestages und an der Charité Berlin an den Universitäten Kassel und Tübingen, wo wir drei uns auch alle kennengelernt haben, sowie in Eichstätt seit 2019 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bielefeld. Er arbeitet zu ganz unterschiedlichen Themen, unter anderem zu Fragen in der theoretischen Ethik, was Themen der Menschenwürde, Theorien des sinnvollen und guten Lebens angeht, aber auch der angewandten Ethik, hier vor allen Dingen der Medizin und Bioethik. Aber auch, und deswegen haben wir ihn ja auch heute eingeladen, im Bereich der politischen Philosophie und hier vor allen Dingen zu Fragen von Demokratie, Liberalismus und der Migration. Herzlich willkommen, Roland.
Ja, hallo, ich freue mich auch, hier zu sein.
Ja, Roland, du hast letztes Jahr in der Community durchaus, denke ich, kontrovers aufgenommenes Paper veröffentlicht, in dem du dafür argumentierst, dass es kein Recht auf Einwanderung gibt. Vielleicht kannst du sozusagen die wesentlichen Aspekte deiner Argumentation mal kurz skizzieren.
Ja. Ja, gerne. Also ein Recht auf Einwanderung gibt es ja sowieso auf rechtlicher, staatlich anerkannter Ebene nirgendwo. Also wenn wir über so ein Recht reden, dann meinen wir ein moralisches Recht, ein moralisches Menschenrecht. Und dagegen wende ich mich, dass wir so eins annehmen. Meine Begründung ist vor allem demokratietheoretisch. Ich glaube, dass es sich mit der liberalen Demokratie nicht verträgt. Die Idee ist, dass ein Recht auf Einwanderung, zumindest auf lange Sicht in der heutigen Weltordnung, zu massiver und unkontrollierter Einwanderung führt. Massive und unkontrollierte Einwanderung quasi regelmäßig zu einem Erstarken rechtspopulistischer Kräfte führt. Rechtspopulistische Kräfte, die liberale Demokratie unterminieren, schwächen, abbauen, zerstören. Und genau deshalb, weil die liberale Demokratie wertvoll ist, weil wir sie erhalten sollten, insbesondere wegen ihrer menschenrechtlichen Orientierung, genau so ein Recht ablehnen soll. Um der Demokratie willen, aber auch, weil eine zerstörte liberale Demokratie oder eine geschwächte liberale Demokratie dem Recht auf Einwanderung, um das es ja geht, den Boden entzieht. Denn wenn so ein Recht irgendwo anerkannt wird, dann in einer liberalen Demokratie.
Mhm. Jetzt ist es so, dass du, glaube ich, so etwas sagst, wie dass der Erfolg rechtspopulistischer Parteien mit dem Ausmaß der Immigration zusammenhängt. Ne? Mehr oder weniger direkt, könnte man vielleicht sagen. Ich habe mich gefragt, ob es nicht vielleicht doch jeweils tiefer liegende Gründe bzw. kausal wirkende Ursachen für das Erstarken des Rechtspopulismus vielleicht gibt. Und dass es genau diese Ursachen sind, die sozusagen mit Blick auf die Rettung einer liberalen Demokratie, ja, dann anzugehen wären und die auf der anderen Seite auch einen übermäßigen Erfolg von Rechtspopulisten verhindern könnten. Also ein Beispiel, es gibt ja von Thomas Lux beispielsweise eine Studie, der gemäß es vor allen Dingen Personen aus niedrigeren Einkommensschichten sind, die dem Rechtspopulismus zugewandt sind und die, die es nicht sind, die sind dem Rechtspopulismus oder wenden sich ihm zu, ich sag mal, aus Verlustängsten, aus Angst vor Statusverlust, aus Angst vor zukünftigen Einkommensverlusten, vor Arbeitsplatzverlust und so weiter und so weiter. Und das weist doch auf ganz andere strukturelle Probleme hin, die anzugehen vielleicht helfen könnten, den Rechtspopulismus zu schwächen, anstatt sozusagen auf die Immigration zu gehen. Oder?
Ja, das hört man immer wieder. Und natürlich muss man dazu sagen, dass das nicht monokausal ist. Natürlich hat der Rechtspopulismus nicht die eine Ursache und sonst nichts. Es ist kompliziert. Und es ist auch schwer empirisch zu erforschen. Zum Teil gehen die Studien auch in unterschiedliche Richtungen. Aber ich habe schon viele Studien dazu konsultiert. Und es ist schon ziemlich eindeutig, dass es dort einen Zusammenhang gibt. Und dass es eben gerade nicht die soziale Unzufriedenheit ist, wie es immer wieder aus linksliberaler Perspektive behauptet wird. Zustimmungswerte oder die Wahlerfolge gehen quer durch alle Schichten. Da mag es Unterschiede geben, hier und da. Aber insgesamt gibt es einen enormen Aufschwung, den sehen wir ja überall, quasi überall, in allen Schichten, in allen Ländern, in reichen Ländern, in armen Ländern. Und ja, ich meine, man muss sich nur den Aufstieg der AfD anschauen. Das geschah, war vor 2015 eine nicht sehr bedeutende Partei, die sich vor allem um den Euro drehte. Und mit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 hat sie einen raketenmäßigen Start hingelegt und davon profitiert sie bis heute. Und Ähnliches lässt sich in vielen Ländern beobachten. Also aus meiner Sicht gibt es keinen Zweifel daran geben, dass das ein ganz wesentliches Thema ist, also ein ganz wesentlicher kausaler Zusammenhang. Sicherlich nicht der einzige, sicherlich ist es kompliziert, aber es ist das Thema, mit dem diese Parteien ja auch Erfolg haben. Es ist das Thema, was ganz oben in ihren Wahlprogrammen und Grundsatzprogrammen steht, in ihrer Rhetorik im Zentrum steht und was auch ihre Wähler umtreibt. Nicht alle im gleichen Maße, aber im Durchschnitt ganz erheblich. Also ich glaube, es ist eine linksliberale Fantasie, ein Wunschtraum, dass das eigentlich an fehlender Gerechtigkeit oder so liegt. Ja, vielleicht schön, aber ist nicht so.
Du empfiehlst ja sozusagen als Lösung zur Rettung der liberalen Demokratie dann Migration zu begrenzen, beziehungsweise eben, wie du es ja gerade schön formuliert hast, ein moralisches Recht auf Einwanderung nicht anzunehmen. Jetzt frage ich mich, ob das die einzig mögliche Lösung ist. Genauso wie wir gerade gefragt haben, ob sozusagen Migration oder das einzig mögliche Erklärung für den Aufstieg ist, können wir auch fragen, ob das die einzige Lösung ist. Es probieren ja immer wieder andere Parteien auch, wenn wir jetzt mal auf die Realpolitik gucken. Die Merz- und Söder-Strategie scheint aber nicht ganz aufzugehen, wenn wir uns aktuelle Umfragen anschauen. Was mir als Alternative ja noch einfiele, wenn es denn so ist, dass die Rechtspopulisten, ja, hauptsächlich die AfD, so eine Gefahr für die liberale Demokratie sind, warum verbieten wir die nicht einfach?
Natürlich eine eigene Debatte. Ist ein Verbot verfassungsrechtlich machbar und es ist wünschenswert. Von mir aus kann man das machen, nur es wird das Problem ja nicht beseitigen. Ja, dahinter stehen ja Haltungen, Positionen, Forderungen, Wünsche, Bedürfnisse unter sehr vielen Wählern und die sind mit einem Verbot nicht plötzlich vom Tisch. Also ich glaube, das funktioniert so nicht. Kurzfristig hat das vielleicht Erfolg, langfristig nicht und vielleicht sogar noch weniger, weil dieser Schritt natürlich als Affront von den Wählern verstanden wird und zu noch mehr Ablehnung dieses politischen Systems führen wird. Also ich glaube, es ist keine Alternative. zu dem, was ich vorgeschlagen habe. Und wenn du sagst, was ich schlage eine Begrenzung der Migration vor, klingt so, als würde ich irgendwie eine ganz absonderliche Position vertreten. Ja, man muss ja sehen, was ich sage, ist ja völliger Mainstream in der Politik. Alle politischen Parteien hierzulande und in jedem anderen Land will Migration begrenzen. Also die ungewöhnliche, absonderliche und extreme Position ist die, die ein Recht auf Einwanderung postuliert.
Trotzdem könnte man natürlich sagen, dass sozusagen der Fokus auf die Migrierenden ja vielleicht sozusagen die falsche Seite ins Visier nimmt. Ne? Also sozusagen das Erstarken des Rechtspopulismus ist ja nicht unabhängig vom Handeln und Tun rechtspopulistischer Parteien, die eben beispielsweise bestimmte Ängste schüren in der Bevölkerung, die dann sicherlich auch dazu beitragen, dass Migration kritisch wahrgenommen wird, ne, so wie du das ja beschreibst. Aber dann ist es doch schon die Frage, ob man sozusagen eben mit den Migrierenden, denen man eben jetzt vielleicht ein Recht verwehrt, ne, oder du würdest sagen, sie haben das Recht gar nicht, ob man damit nicht die Falschen eben ins Visier nimmt. Eine Parallele oder ein Beispiel dazu wäre, man kann sich ja mal vorstellen, dass ich einen Kollegen verleumde, ne, indem ich beispielsweise sage, wenn der ein Chef wird, dann wird das ganz fürchterlich für die Beteiligten sein, ne, und ich als der Verleumdende drohe jetzt an, wenn diese Person Chef wird, dann mache ich Terror. Ja. Sollte man sozusagen jetzt diesem Kollegen, dem ich da verleumde, verbieten, sich auf die Chefposition zu bewerben? Das wäre ja ein Stück weit sozusagen analog dazu zu sagen, es wird sozusagen Stimmung geschürt gegen Migrierende und in den Maßnahmen dagegen fokussiere ich mich aber gerade auf die, gegen die Stimmung gemacht wird. Und da frage ich mich sozusagen, ob das der richtige Ansatz sein kann.
Also die Analogie mit dem Chef habe ich nicht so richtig verstanden. Ich weiß nicht, was hilfreich ist. Aber ansonsten kann ich dem, was du sagst, nur widersprechen. Ja. Also in deiner Darstellung, du sagst es nicht vielleicht nicht so klar, eindeutig, es klingt so, als würdest du an meiner Position kritisieren, dass ich sozusagen die Politik der Rechtspopulisten mache oder weitertreibe oder so indirekt unterstütze. Das glaube ich nicht. Also erstens halte ich natürlich zwei Punkte vielleicht. Erstens, das, was an Stimmungsmache zu kritisieren ist, die Herabsetzung, die Stereotypisierung, die Dämonisierung von Migranten, all das ist das Geschäft der Rechtspopulisten. Das will ich nicht betreiben, das betreibe ich nicht. Und das ist das Widerliche daran. Zum anderen, das ist der zweite Punkt, ist es ja nicht so, dass die Probleme, die mit Migration einhergehen, von den Rechtspopulisten erfunden wurden und eigentlich nur auf die Stimmungsmache zurückzuführen sind. Es gibt massive Probleme, ganz viele reale und das eine große Problem, dass Menschen nicht wollen, in einer liberalen Demokratie, auch anders nicht, aber das ist ein anderes Thema, in einer liberalen Demokratie, dass Menschen aus anderen Ländern unkontrolliert und in sehr großer Zahl einwandern. Weil es sich verträgt mit dem System einer Demokratie, die eine politische Gemeinschaft ist, mit bestimmten Grenzen, mit einem Demos, also mit einem Staatsvolk, mit einem gewissen Maß an Inklusion und Partizipation und Zugehörigkeit. Damit verträgt es sich einfach nicht, dass beliebig viele kommen, die allein darüber entscheiden, ob sie kommen. Ja, das ist ja die Idee eines Rechts auf Einwanderung. Die Einwanderungswilligen entscheiden, sie haben ein Recht darauf. Wenn sie es wollen, dann können sie einwandern. Also dieses eine große fundamentale Problem lässt sich nicht beseitigen. Und darüber hinaus gibt es ja ganz viele realpolitische Probleme. Die steigende Ungleichheit, der Kampf um die Wohnungen, die steigenden Mieten, das hängt ja, ist natürlich nicht allein auf die Migration zurückzuführen, aber es ist auch ein Problem, was übrigens, Andreas, mit den, oder euch, an euch beide, mit den sozialen Nöten zusammenhängt. Ja, das ist nicht voneinander getrennt. Ja, bis hin zu Sorgen vor Kriminalität und Terrorismus, die ja auch nicht unberechtigt sind.
Ich glaube, der Punkt war ja eher zu fragen, also das sind nicht zwei unabhängige Ereignisse, die da passieren. Rechtspopulismus, Migranten und das ist sozusagen eine naturgesetzliche Reaktion darauf. Ich glaube schon, dass von massiven Problemen zu sprechen, glaube ich, also mach's jetzt so, aber ich meine jetzt sozusagen den Teufel an den Wand malen, gewissermaßen, wie es die Rechtspopulisten machen, schon einen erheblichen Anteil dazu beiträgt, diese Angst zu schüren, die dann möglicherweise eben, wie der Sebastian vorher gesagt hat, auf eine andere Angst andockt, nämlich, Krieg ist überall, sozialer Abstieg droht, die Preise sind höher, die Mieten sind höher, ich kann es mir vielleicht nicht mehr leisten, jetzt schon noch. Also das wären ja sozusagen andere Verhältnisse oder andere Kausalketten, als jetzt zu sagen, hier steigt Migration, also steigt hier Rechtspopulismus. Dass der Rechtspopulismus steigt als Antwort auf die Migration, ist ja auch dadurch bedingt, dass die Rechtspopulisten genau damit spielen, dass Leute Angst haben. Ich frage mich auch, ob wir damit, gegeben das, was ich jetzt sagte, nicht die Falschen bestrafen. Wir könnten ja sagen, und das ist gar nicht mal so eine radikale Position, und dass Menschen eben Freizügigkeit genießen dürfen. Wir haben das in der Europäischen Union, wir haben das in der Bundesrepublik, das Recht auf Freizügigkeit. Ja, wir können überall hin in Europa, wo wir wollen, arbeiten, aber halt außerhalb von Europa nicht. Also es ist gar nicht so eine radikale Meinung. Und wenn wir jetzt diejenigen der Möglichkeit berauben, eine Perspektive auf das Glück, auf ein gelingendes Leben, auf ein gutes Leben zu erhalten, anderswo als da, wo sie geboren sind, durch Zufall, wenn wir diese Möglichkeit den Menschen nehmen, dann bestrafen wir, glaube ich, würde ich fast sagen, die Falschen. Denn die bestrafen wir für etwas, was die Rechtspopulisten tun, wie du ja auch in deinem Artikel, du beschreibst ja da auch schön die Strategien der Rechtspopulisten, was die tun, nämlich Ängste schüren, nämlich sagen, übertriebene Darstellungen realer Sachverhalte beschreiben. Dir hat vorher das Beispiel mit dem Chef nicht gefallen, jetzt habe ich ein anderes Beispiel für dich. Stell dir mal vor, ich sag, Sebastian ist doof, ja? Jetzt sagt der Sebastian, pass auf, ich habe eine Knarre und jetzt werde ich, weil mir das nicht taugt, werde ich jetzt andere erschießen. Sagen wir dann, wir verbieten mir zu sagen, dass Sebastian ist doof. Ja? Also wir bestrafen mich dafür, dass der Sebastian hier irgend so Dinge ankündigt. Oder sollten wir nicht andere Mittel nutzen, zum Beispiel sagen, nee, wir müssen irgendwie den Schusswaffengebrauch einregeln oder Sebastian darf auf gar keinen Fall eine Schusswaffe haben, weil er so rumdroht. Also verstehst du sozusagen diesen Zusammenhang, den ich sehen würde zwischen die Probleme sind sozusagen durch die Rechtspopulisten allererst hervorgebracht?
Ja, da hast du jetzt sehr viele Sachen gesagt. Ich versuche auf einige Punkte einzugehen. Also erstmal, nochmals, die kausale Beziehung zwischen Migration und Rechtspopulismus oder Anstieg der rechtspopulistischen Wahlerfolge ist keine Erfindung von mir und keine vage Vermutung, sondern lässt sich insgesamt gut empirisch belegen. Ängste schüren. Also wieder diese Idee. Das ganze Problem ist eigentlich, oder das Problem, was Migration zugeschrieben wird, Immigration, Einwanderung, besteht eigentlich darin, dass die Rechtspopulisten Ängste schüren. Also es ist falsch, und es ist aber auch eine, ja, für dumme Erklärung von den Wählern, ja. Also ich meine, natürlich fällen sie unkluge und falsche politische Entscheidungen in ihren Wahlentscheidungen, aber so doof sind sie nicht, dass sie einfach überhaupt keinen Blick für die gesellschaftliche Wirklichkeit haben und die Probleme, die das mit sich bringt, sondern einfach nur Marionetten der Rechtspopulisten sind und deren Stimmungsmacher auf den Leim gehen. Also das ist einfach nicht so, sondern die Stimmungsmache funktioniert, weil sie andocken kann an reale Probleme, die die Leute sehen. Und natürlich reagieren die Menschen unterschiedlich drauf. Ja, die einen sagen, wir brauchen eine Mietpreisbremse, dann ist das Problem weg. Die anderen sagen, ich wähle AfD. Aber dass es da reale Probleme gibt und reale Problemwahrnehmung, an die die Stimmungsmache angedockt und die, weil, und dass die Stimmungsmache nur deshalb so erfolgreich ist, weil es diese Probleme gibt, scheint mir schwer zu bezweifeln. Ich meine, nehmen wir nur das extremste Beispiel. Es geht ja nicht nur um die realen und aktuellen Einwanderungszahlen. Ja, du hast dann in einem anderen Beitrag vorher gesagt, dass die aktuelle Politik dann noch nicht so erfolgreich ist. Also einerseits Verminderung der Migrationszahlen, aber keine Verminderung der Zustimmungsraten für die AfD. Ja, aber es geht nicht nur um die aktuellen Einwanderungszahlen, sondern auch um die, ja, die gesellschaftliche oder um die Wahrnehmung dessen, was da passiert. Wenn man sich nur mal vergegenwärtigt, wie viele Angriffe, Attacken wir von migrantischen Menschen hatten in den letzten Jahren, ja. Also München, Magdeburg, Solingen, Mannheim, Rockstedt, Würzburg, immer wieder Tote und viele, viele Verletzte. Ja, versteht mich nicht falsch. Ich will nicht sagen, Migranten sind so oder sowas. Ja, das macht die AfD. Aber es sind eben immer wieder Migranten. Und natürlich wird das wahrgenommen. Und natürlich ist es ein Problem. Und natürlich kann kein Land das wollen, dass so etwas passiert. Also ich verstehe nicht, wie man dann sagen kann, naja, eigentlich ist nur das Stimmungsmache das Problem.
Aber ich würde jetzt sagen, ich meine, du sprichst ja gerade darum, dass es vielleicht gar nicht so sehr um Tatsachen geht, sondern tatsächlich um Wahrnehmung. Das hast du jetzt ja gerade gesagt.
Wahrnehmung, aber
um das, was die Bürgerinnen und Bürger eben wahrnehmen, ja, was ihnen auffällt, was im Gedächtnis bleibt und nicht so sehr um Tatsachen, in welcher Relation das beispielsweise zur Gesamtzahl der Gewalttaten steht oder sowas wäre das ja in dem Beispiel. Und dann ist ja aber schon die Frage, in deinem Papier schreibst du ja auch mit Blick auf den einen verwandten Einwand, den man ja machen könnte, ne, dass sozusagen sich dem Rechtspopulismus anzunähern genau das Gegenteil bewirken würde. Ja? Da setzt du dich ja, das verneinst du ja und setzt dich damit ja unter anderem so auseinander, dass sozusagen, ich sage jetzt mal so, bloß so zu tun, als würde man sich der Position annähern, ja, würde nichts bringen. Jetzt frage ich mich, wie das zusammenpasst. Also bloß so zu tun, könnte ja durchaus auch dazu führen, dass die Wahrnehmung der Bevölkerung sich ändert. Das heißt, es könnte zumindest möglich sein, dass bloß so zu tun, als würde ich Migration eindämmen, tatsächlich dann in diesem Sinne dem Rechtspopulismus schwächen könnte. Also auf jeden Fall ist das Argument, was du da fährst, in dem Zusammenhang, wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn ich es umdrehe, vielleicht nicht mehr ganz so schlagkräftig. Oder?
Ich verstehe jetzt nicht richtig. Ich spreche nicht von so zu tun, sondern ich unterscheide zwischen zwei Dingen. Zum einen wirklich real die Zahlen der Migration zu verringern und nur das sozusagen in der Rhetorik zu haben. Und
so zu tun.
Grammatik. Ja gut, es ist ja nicht so zu tun, sondern es ist vor allem zu behaupten, man will es. Ja, oder Absichtserklärung. Es ist nicht so zu tun, als ob.
Ja.
Ich meine, was soll denn heißen, so tun, so als ob die Bevölkerung nicht wahrnimmt?
Gut, das ist geschenkt. Also ich nehme deine Formulierung, das ist geschenkt, das ist gar nicht der Punkt. Ja, aber in beiden Fällen geht es ja darum, dass Wahrnehmung durchaus auch instrumentalisiert wird, beeinflusst wird, ne, für jeweils eigene Zwecke. So, dass wenn dem so ist, was du jetzt ja gerade sozusagen vorgeführt hast, dass eben aufgrund der Anschläge, die es gab, Migration dann in letzter Konsequenz kritisch gesehen wird, weil eben es so wahrgenommen wird, dass solche Gewalttaten vor allen Dingen und in übermäßiger Zahl von Migranten verübt wurde, ja, dann müsste es ja auch möglich sein, Wahrnehmung sozusagen entgegengesetzt zu beeinflussen. Und das wiederum hat dann nicht so viel mit der Realität zu tun, oder? Also mit den tatsächlichen Tatsachen.
Also ich meine, es geht immer um Wahrnehmungen, aber
Ja.
die Wahrnehmung und natürlich kann man die Wahrnehmungen verändern, aber doch nur auf begrenzte Weise, ohne auch die Wirklichkeit, die wahrgenommen wird, zu verändern. Also was soll das Programm sein? So tun, als ob den Leuten erzählen, es kommen keine Einwanderer mehr, aber es kommen immer noch welche. Also ich verstehe nicht, was du vorschlägst.
Nein, es geht mir darum, ob das tatsächlich ein Argument ist, zu sagen, jetzt sage ich es nochmal, so zu tun, ne, als wäre ich Rechtspopulist, ja, reicht halt nicht aus, aber tatsächlich die Politik zu fahren, wie sie der Rechtspopulismus eben fährt, das bringt was, um den Rechtspopulismus einzudämmen. Wenn du doch auf der anderen Seite zugestehst, dass nicht nur Tatsachen relevant sind, ne, sondern tatsächlich auch die bloße Wahrnehmung von natürlich realen Geschehnissen. Natürlich sind diese Anschläge passiert, ja, aber die Frage ist ja, was damit in der Wahrnehmung passiert, zu was sie gemacht werden bei den Leuten, ne? Und das ist ja offensichtlich etwas ganz anderes. Also ich glaube, realistisch gesehen und sofern man das so sagen kann, objektiv gesehen, muss keiner von uns hier in Deutschland Angst haben, einem Anschlag zum Opfer zu fallen. Ja, das ist so unwahrscheinlich, dass dir das passiert. Das sind die Tatsachen. Ja, und damit gibt es eigentlich auch basierend auf den Tatsachen keinerlei Grundlagen zu sagen, 5 Migranten haben Anschläge verübt und deswegen wollen wir jetzt keine Migration mehr. Ja, das ist entbehrt, also ist eigentlich kein vernünftiges Argument. Ne? Es entbehrt jeglicher Grundlage, würde ich sagen.
Ja,
Aber
glaube ich schon, dass es sehr vernünftig ist, weil es einfach sehr viele sind und weil es natürlich auch eine symbolische Bedeutung hat. Es mag sein, dass die Wahrscheinlichkeit von so einer Attacke betroffen zu sein, persönlich betroffen zu sein, gering ist. Aber Terrorismus hat immer eine symbolische Bedeutung. Das sind ja
Stimmt.
Angriffe auf die Gesellschaft und nicht einfach der private Mord an der Tankstelle aus Geldgier
Das
oder so.
stimmt, ja.
Und diese gesellschaftliche Dimension, dass es da Menschen gibt, also ich spreche jetzt vor allem von islamistischen Anschlägen, die betreffen uns tatsächlich, die betrifft uns tatsächlich alle, ja. Grundsätzlich vertretet ihr beide die Position, so habe ich euch verstanden, und das ist ja eine weit verbreitete Position im linken Spektrum. Das ist eigentlich gar kein Problem. Man muss das nur anders wahrnehmen, anders beschreiben. Im Grunde muss man es ignorieren. Ja, das habt ihr jetzt so nicht gesagt. Und das wird ja, also gerade von den Grünen, hört man leider immer wieder sowas. Oder man hört es gerade nicht, ja, weil das Thema oft einfach geschwiegen wird. Ich halte das für die ganz falsche Strategie. Genau dieses Beschweigen und Beschwichtigen, oh, ist alles nicht so schlimm, ja, was ihr wahrnehmt, ist gar nicht so. Das ist eine für blöd Erklärung. Das ist eine Desavouierung der Menschen und ihrer Beobachtung. Natürlich irren die sich auch und haben verzerrte Wahrnehmungen, aber die haben wir alle. Also das halte ich für nicht nur für sachlich falsch, sondern auch für strategisch ganz unklug, weil
Ja,
es natürlich mehr Unmut schafft. Aber ich möchte noch was anderes sagen
ja.
zu einem Punkt, den du jetzt schon mehrfach angesprochen hast, Andreas. Du hast von Bestrafen gesprochen, auf dem Rücken von Menschen und so weiter. Also zum Ersten, selbstverständlich sind die Menschen, die zu uns kommen oder kommen wollen, oft in großer Not und erhoffen sich ein besseres Leben. Sehr verständlich, sehr nachvollziehbar, ja. Ich bin der Letzte, der sagt, ja, oder der sagen, der dafür kein Verständnis hätte. Aber dafür Verständnis zu haben und es richtig zu finden, ihnen keine oder da keine Grenzen aufzuzeigen, sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich glaube, wir haben einerseits die Pflicht, Menschen zu helfen, Menschen in Not, aber das bedeutet nicht zwingend, sie in unserem Land aufzunehmen. Ja, eine Gleichsetzung, die ganz oft gemacht wird, die aber falsch ist. Wir haben andere Möglichkeiten zu helfen. Und zwar gerade den Menschen, die in größter Not sind, die nämlich gar keine Chance haben, zu uns zu reisen, weil sie irgendwo in irgendeinem Flüchtlingslager sitzen und von irgendwelchen Terrormilizen bedroht sind im Sudan oder so. Das zum einen und zum anderen haben wir eben auch die Pflicht, unsere liberale Demokratie zu bewahren und zu schützen. Und dazu gehört auch, Ja, dieser Punkt, weil eng damit zusammenhängt. Und wir sehen die Bedrohung der liberalen Demokratie auf der ganzen Welt. Ja, insofern, es geht nicht um Bestrafen, ich will niemanden bestrafen, sondern es geht um die richtige Gewichtung unterschiedlicher normativer Ansprüche.
Das ist doch, ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort, Andreas.
Ja, ja.
Weil du jetzt schon wieder ansetzt.
Ja, widersprechen.
Ja, ja, ich auch. Ich habe mich auch dabei erwischt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein gutes Schlusswort, dass du nochmal gesagt hast, worum es dir eigentlich geht und um die Abwägung, welcher Werte es dir vielleicht auch geht und was dann eben für dich das Ergebnis ist, ne, dieser Abwägung. Ich glaube, nee, das sage ich jetzt nicht mehr.
Wir lassen es jetzt noch mal, ja, genau.
Nochmal gut sein.
Genau, sonst will ich auch noch.
Genau. Nee, ich würde sagen, also vielen, vielen Dank, Roland, dass du zu uns gekommen bist, dass du dich unseren ja durchaus auch kritischen Fragen gestellt hast. Ich denke, die Diskussion geht wahrscheinlich weiter. Mich würde abschließend nochmal vielleicht interessieren, wie denn so die allgemeine, du hast ja bestimmt viel Rückmeldung bekommen, oder? Auf die Veröffentlichung, auf das Paper. Wie war das so?
So viele. Ich glaube, also manche zustimmen und die sich darüber ärgern, die melden sich ja auch nicht bei mir.
Okay.
Die laden dich in den Podcast ein. Die linksgrün versifften.
Ja.
Ja, Roland, vielen Dank. Ich glaube, wir haben schon auch gezeigt, wie Dissenspflege betrieben werden kann. Diesmal auch zwischen uns, Sebastian, aber diesmal haben wir auch Dissens mit dir gepflegt und den können wir auch, glaube ich, einfach so stehen lassen und überlegen uns nochmal, ob die Argumente wirklich tragen, vor allem du, Roland. Und insofern vielen Dank.
Ja. Danke euch, danke für die Einladung, hat mir Spaß gemacht und viel Spaß bei der weiteren Dissenspflege.
Ja, puh, Andreas, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich muss zunächst nochmal sagen, dass ich mich dem Linksliberalismus überhaupt nicht zugehörig fühle. Wohl aber dem linken Spektrum und ich glaube, dass es dem linken Spektrum nicht einfach darum geht, andere Erklärungen und ein Totschweigen von Problemen zu liefern, sondern dass es im Gegenteil sogar darum geht, bessere oder eigentlich nur darum geht, bessere Erklärungen und damit ja auch andere Lösungsansätze für Probleme, die ja dann eben auch, das ist ja damit impliziert, als Probleme anerkannt werden, zu liefern. Also das ist mir schon nochmal wichtig zu sagen. Und that being said, schmeiße ich gleich mal ganz konträr zu dem, was wir jetzt gerade besprochen und diskutiert haben, in den Raum und dann bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ich bin für offene Grenzen. Erstmal ganz grundsätzlich gesprochen.
Ja, klingt total gut. Ja, kann ich nur unterstreichen. Aber was meinst du denn genau jetzt damit? Müssen wir jetzt schon im Sinne einer Erklärung dessen, ja, was das linke Spektrum sagt, irgendwie ein bisschen präzisieren, würde ich ja sagen, oder?
Ja. Ja, kann ich natürlich machen, ne? Also vielleicht wird das deutlich, was ich damit meine, wenn ich zunächst mal sage, wogegen ich eigentlich bin, wenn es mir um offene Grenzen geht. Ich bin nämlich dagegen, dass Menschen an letztlich willkürlich festgesetzten Linien, also Grenzen, ne, im schlimmsten Fall noch dazu mit Waffengewalt daran gehindert werden dürfen, eben diese Grenzen zu übertreten. Und ich finde, hier ist schon ein bisschen älter das Werk von ihm, Joseph Cairns, eigentlich ganz plausibel als einen der prominentesten Vertreter offener Grenzen. Der hat argumentiert, mit Blick auf die fundamentale moralische Gleichheit, könnte man vielleicht sagen, aller Menschen. Und sein Kerngedanke ist, dass unser aller Geburtsort eigentlich moralisch genauso, vielleicht könnte man sagen, willkürlich oder irrelevant ist, wie zum Beispiel unsere Hautfarbe oder unser Geschlecht. Ne? Und daran anschließend kann man natürlich sowas fragen, wie wenn wir innerhalb eines Staates das Recht auf Freizügigkeit als selbstverständlich betrachten, warum gilt das dann eigentlich nicht global? Ne? Grenzen, so sagt Cairns, sind letztlich einfach nur Instrumente struktureller Ungerechtigkeit. Und das ist dann vielleicht schon ein Grund, warum ich eben sagen würde, ich bin gegen Grenzen oder anders formuliert für offene Grenzen, für grundsätzlich offene Grenzen.
Ja, da stimme ich dir jetzt völlig und vollkommen zu. Da würde ich sagen, gibt es überhaupt keinen Dissens zwischen uns. Es gibt niemanden, der irgendwem auf moralisch legitime Weise Vorgaben zum Aufenthalt, zum Wohnort machen kann.
Ja gut, dann können wir jetzt, dann hätte ich jetzt die Musiktipps parat für, ja, genau, für diese Folge. Nee, aber im Ernst, also ist ja klar, dass es natürlich auch Gegenpositionen gibt. Ne? Ganz berühmte Vertreter der politischen Philosophie wie Michael Walzer oder David Miller. Ne?
Oder Roland Kipke.
Oder Roland Kipke, der sowas wahrscheinlich auch sagen würden, die eben dagegen, was ich jetzt mit Joseph Cairns gesagt habe, eben meinen, dass politische Gemeinschaften eben nicht bloß sowas wie administrative Einheiten sind, ja, sondern dass da eine gemeinsame Geschichte, gemeinsame Werte, gemeinsame Institutionen verkörpert werden. Und dass solche politischen Gemeinschaften, also Staaten, ne, genau deswegen ein legitimes Recht hätten, ja, letztlich über ihre Mitgliedschaft zu entscheiden. Also darüber zu entscheiden, wer eben dazugehören darf, wer drin ist und wer draußen ist. Ne? Wer dazugehören darf, wer nicht dazugehört. Ne? Und das bedeutet vielleicht aber nicht Gleichgültigkeit gegenüber Fremden im Sinne von Personen, die nicht zu dieser politischen Gemeinschaft gehören. Aber es begründet dann eben im Sinne dieser Position sowas wie ein Recht auf Kontrolle. Ne?
Das stimmt. Und in der Praxis muss man ja auch feststellen, gibt's verschiedene Mischformen. Also diese irgendwie zwei Pole, irgendwie offene Grenzen, irgendwie geschlossene Grenzen, sind ja eben Enden eines Kontinuums, würde man sagen. Die Kosmopoliten, also die für offene Grenzen ganz grundsätzlich sind, die akzeptieren natürlich auch Einschränkungen oder Kontrollrechte, ja, weil man sagt, eben Ordnung oder eine wohlgeordnete Gesellschaft oder stabile Gesellschaften sind eben nur dann möglich oder Sozialstaat ist nur dann möglich, wenn es eben faktisch auch Kontrollmöglichkeiten gibt. Also sowas wie, ja, die Leute müssen einen Aufenthaltstitel haben, ich muss wissen, wo die sind und so weiter.
Ja. Naja, und die Gegenseite, ne, um diese Annäherung deutlich zu machen, also die sogenannten Kommunitaristen, die eigentlich ganz viel Macht, zumindest im Verhältnis bei existierenden Gesellschaften, Gemeinschaften oder Nationen sehen, fordern auf der anderen Seite bei existenzieller Bedrohung weitreichenden Schutz eben auch für Personen, die nicht zur eigenen Gemeinschaft gehören. Ne? Das heißt also, politisch Verfolgten räumen natürlich auch Kommunitaristen erhebliche Rechte ein. Ne?
Okay, pass auf, dann würde ich jetzt mal folgende These in den Raum werfen. Die eigentlich interessante philosophische Frage ist jetzt gar nicht die Grenzen offen oder geschlossen, sondern wie viel Kontrolle ist denn erlaubt oder legitim, unter welchen Bedingungen und wer darf kontrollieren, wer trägt Verantwortung, oder? Das ist die eigentliche Frage.
Ja, weiß ich. Also ich glaube schon, dass die Frage eben nach offenen oder geschlossenen Grenzen schon weiterhin wichtig ist. Ne? Mit Joseph Cairns, den ich ja gerade schon genannt habe, ist es eben erstmal so, zumindest idealiter, dass jeder und jede frei seinen ihren Ort wählen können muss. Ne? Also ihm zufolge gibt es sowas wie ein ultimatives Recht auf Freizügigkeit. Und das in einem globalen Sinne. Auf der anderen Seite gebe ich natürlich in einem Punkt recht, ne, dass die Frage nach der Kontrolle über Einwanderung eine ist, die wahrscheinlich zusammen mit der Frage nach offenen Grenzen diskutiert werden muss. Also es gibt da einen Zusammenhang, aber wir können nicht einfach diese Diskussion verschieben auf den Punkt der Kontrolle. Ja.
Okay, verstehe ich. Und klingt spannend. Wie würdest du denn das jetzt dann eben zusammenbinden? Aber wenn es so ist, wie du sagst.
Ja, also meine These dazu wäre, dass sowas wie ein Mindestmaß an Kontrolle, aber im weitesten, im allgemeinen Sinne notwendig ist, ne? Weil nur durch ein solches Mindestmaß an Kontrolle eine Gemeinschaft sicherstellen kann, dass sie ihren Mitgliedern ein gutes Leben oder ein ausreichend gutes Leben ermöglicht. Ja, das Argument wäre dann sozusagen folgendes: Eine Gemeinschaft oder, wenn wir offene Grenzen haben, eine Weltgemeinschaft muss zum einen mal das Recht aller auf Freizügigkeit garantieren, na? Hat also zumindest schon mal diese Pflicht gegenüber Individuen, ja, diese Garantie eben zu geben. Ja. Darüber hinaus hat sie aber auch noch weitere Pflichten gegenüber den Individuen, nämlich eben mit Blick auf dieses Mindestmaß an Wohlergehen, ja, von dem ich gerade gesprochen habe. Was auch immer das ist, das müssen wir jetzt nicht im Einzelnen ausbuchstabieren. Und auf der anderen Seite haben aber natürlich die Individuen, die zu dieser globalen Gemeinschaft gehören, bestimmte Pflichten. Eben genau gegenüber dieser Gemeinschaft, ja, nämlich zum Beispiel einen Teil dazu beizutragen, dass diese kollektiven Pflichten der Gemeinschaft überhaupt erfüllbar sind, ja, dass das, was da gefordert ist, überhaupt umsetzbar ist, ja, und das sind so jetzt erstmal ganz einfache Dinge wie zum Beispiel Steuerzahlungen, ja, der Individuen an die Gemeinschaft. Und für diese Dinge, um das aufrechtzuerhalten, denke ich, dass dafür wiederum ein Mindestmaß an Kontrolle leider vielleicht sogar, würde ich sagen, notwendig ist. Ja? Und das trotz aller Freizügigkeit, ja, dass eben den relevanten Institutionen beispielsweise bekannt ist, wo sich jemand aufhält. Ja? Also eine Person kann hingehen, wo immer sie mag, aber den relevanten Institutionen mit Blick auf die kollektiven Pflichten einer Gemeinschaft muss eben beispielsweise bekannt sein, wo sie ist. Ja, und das könnte man ja auch schon als Kontrollinstanz auffassen. Ne?
Ja, klingt erstmal plausibel und sinnvoll, aber ich glaube, ich hätte drei Probleme, die sich mir jetzt aufgetan haben, als du das so erzählt hast. Zum einen würde ich sagen, wenn du jetzt von Kontrolle sprichst, irgendwie ja, zu wissen, dann wo die Leute sind und so weiter, dann ist doch damit aber immer auch die Möglichkeit verbunden, eben Grenzen schließen zu können. Es ist ja nicht nur dieses Wissen wo die Leute sind, sondern Kontrolle heißt eben auch, Grenzen schließen zu können. Und ich glaube, das ist auch die Verwendungsweise, wie wir es in der öffentlichen Debatte haben. Wir haben es jetzt im Gespräch mit dem Roland gerade gehört. Das ist Kontrolle, Grenzen schließen zu können. Und eben, wir können uns Rolands Überlegungen anschauen. Unkontrollierte Migration führt zum Aufstieg der Rechtspopulisten. Und der fordert eben als Antwort nicht, dass wir halt irgendwie besser Bescheid wissen, wo die Leute sind und irgendwie minimale Kontrollrechte ausüben, sondern dass wir eben auch sagen können, jetzt machen wir die Schotten dicht.
Ja, nee, da würde ich, ich habe ja bewusst von einem Mindestmaß an Kontrolle gesprochen. Ne? Also du hast es jetzt ausgeweitet auf sozusagen andere Möglichkeiten der Kontrollübernahme. Ja? Um die geht's mir aber gar nicht. Ja, sondern es geht um das sozusagen um das Mindestmaß beziehungsweise auf der anderen Seite das maximal notwendige Maß an Kontrolle, ja, mit Blick auf die kollektiven Pflichten einer Gemeinschaft und ihre Aufrechterhaltung gegenüber den Individuen. Ja. Und da würde ich eben auf der anderen Seite zum Beispiel das Recht auf Freizügigkeit eben viel stärker in Stellung bringen, ja. Jetzt erstmal egal, ich würde es als grundsätzliches Recht, ja, vor dem Hintergrund offener Grenzen sehen, aber man könnte natürlich auch es als Schutzrecht verstehen, ja, also im Sinne eines Schutzrechts für politisch verfolgte Kriegsopfer etc.
Okay, also genau, dann ist es ja so, dass diese Kontrolle gewissermaßen einem Zweck untergeordnet ist oder einem Zweck dienen muss und das sozusagen als Einschränkung dafür gilt. Ja, du sagst eben Kontrolle oder die Gemeinschaft hat eben bestimmte Aufgaben, nämlich für Wohlstand, Wohlergehen, wie wir es eben auch nennen wollen, zu sorgen. Und diesen Zweck ist das Kontrollrecht untergebunden. Das ist also wie so eine Art, so ein Pflock, den man einhauen kann und sagen, oder eine Zielrichtung, eine Leitplanke, die man einhaut und dann sagt, genau diesen Wohlstand, Wohlergehen zu ermöglichen, ist Sinn und Zweck und dem muss Kontrolle dienen. Ja?
Genau. Aber ja. Also dem würde ich zustimmen, aber du hast ja gesagt, du hast 3 Kritikpunkte, also vielleicht, was kommt denn als nächstes? Was ist denn als weiter?
Ja, also das klingt soweit sinnvoll, wie du sagst und jetzt versuchen wir mal den zweiten Punkt, der mir vorher jetzt bei dem, was du gesagt hast, gekommen ist, weil wenn nämlich jemand Kontrolle sagt, ja, und Staat oder Gemeinschaft, dann klingelt bei mir immer in den Ohren Überwachung.
Mm.
Und ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass was als minimale Kontrollrechte anfängt, nicht dabei endet. Ja, also jetzt wissen wir, okay, jetzt brauchen wir irgendwie wissen, wo wohnen die Leute, um irgendwie Dinge managen zu können. Ja, so.
Ja,
aber
ja.
Dann müssen wir jetzt auch noch wissen, was sie beruflich machen. Wir wollen ja Steuern von ihnen und die knöpfen wir sozusagen ab vom Einkommen. So. Und dann kommen wir auch noch drauf, dass wir für Sicherheit sorgen müssen. Also stellen wir Videoüberwachung auf und überwachen dann vielleicht auch noch den E-Mail-Verkehr, weil das könnte ja sein. So. Und ich glaube, das ist natürlich auch etwas, was den Geflüchteten in unserer Welt passiert. Ja. Jetzt haben wir 2015 die Grenzen geöffnet und die sind teilweise immer noch geöffnet. Und dann wollen wir aber irgendwie mehr Kontrolle. Ja? Wir sagen dann, ihr dürft nicht einfach mehr ausgeben, was ihr wollt, sondern wir führen eine Bezahlkarte ein, damit wir schön kontrollieren können, was ihr könnt. Also du siehst, was ich mit Kontrolle, Überwachung und so eine schiefe Ebene, und das führt zu immer mehr Kontrollrechten. So. Das ist so ein bisschen meine Sorge dabei.
Ja, also zum einen muss ich natürlich sagen, ich habe ja jetzt bewusst nicht von Staat gesprochen, ne? Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund offener Grenzen, sondern von Institutionen, ja, die dafür verantwortlich sind, eben eine solche Gemeinschaft mit Blick auf das Wohlergehen aller und so weiter. Ne? So. Dennoch hast du natürlich recht damit, dass diese Gefahr besteht und dass die vielleicht auch real ist. Ja? Ich glaube aber, dass damit letztlich zwei verschiedene Punkte angesprochen sind. Ja? Also zum einen können wir grundsätzlich über sowas wie Kontrollrechte sprechen, na? Und fordern, dass es diese eben geben muss, dass also eben der Staat, wie du jetzt sagst, oder die Institution bestimmte Dinge wissen und kontrollieren muss, um eben ihrer Pflicht für das Wohlergehen zu sorgen nachkommen zu können. Ja. Zum anderen müssen wir aber eben die von dir angesprochenen vielleicht auch Leitplanken etablieren und vielleicht gewissermaßen sowas wie Gegenkontrollmittel etablieren, ja, um diese Gefahr einer schiefen Ebene hin zu einem Überwachungsstaat, ja, das ist ja deine Befürchtung letztlich, zu verhindern. Und ich denke, dass durchaus beides kompatibel ist. Also ein eben Mindestmaß, und das ist mir ganz wichtig nochmal, Mindestmaß, ne, an Kontrolle einerseits und eben dieser Idee von Leitplanken andererseits.
Ja, finde ich total spannend. Es ist eben nicht einfach Kontrolle, sondern Kontrolle mit bestimmten Bedingungen, mit einem bestimmten Ziel. Finde ich plausibel. Ich denke da jetzt auch bei dem, was du gerade gesagt hast, zurück an unser Gespräch mit Philipp Pettit vor einigen Folgen. Und da mit dem haben wir ausgiebig über Leitplanken gesprochen, der die ja eigentlich ganz stark machen will. Und also ich persönlich, und das habe ich damals ja, glaube ich, auch schon gesagt, finde eben diesen Civic Republicanism oder wie man sagt, Neorepublikanismus unter anderem auch deswegen so spannend, weil er ja ganz starke Leitplanken formuliert gegen eben einen ausufernden Kontrollwahn oder Überwachungsstaat. Also hört da gern auch nochmal in die Folge rein. Und wenn ich das so höre, Sebastian, dann denke ich mir, also deswegen passen wir zwei halt so gut zusammen. Gell? Du entwickelst also Wohlergehenstools, damit es allen Leuten gut geht. Und sorgt dann für die Kontrolle der Kontrolletis. Ja. Also alles in bester Ordnung, würde ich sagen.
Ja. Genau. Ja. Lassen wir es mal so stehen. Aber Gib mir doch mal deinen dritten Kontrollpunkt, wollte ich jetzt was sagen. Deinen dritten Kritikpunkt an meiner These, dass eine Institution, eine global wirksame Institution, minimale Kontrollmöglichkeiten braucht. Dann vielleicht können wir ja dann sehen, ob weiterhin noch alles gut ist.
Okay, jetzt ist der Schleitgen-Test. Also, okay, vielleicht ist es nicht ein Kritikpunkt, sondern eher der Versuch, das weiterzudenken. Ich finde es gar nicht so unplausibel, was du sagst, eben Kontrolle, aber mit Kontrolle der Kontrolle gewissermaßen. Ich frage mich nur, warum wir immer bei den Überlegungen, klar, du hast jetzt nicht Staat genannt, aber warum wir, wenn wir so in der öffentlichen Debatte zumindest reden und von Kontrollrechten und so weiter sprechen, immer dieses territoriale Element drin haben oder eben so ein nationalstaatliche Verfasstheit.
Das ist ja auch bei Roland vorher ganz stark wieder geworden, ne?
Ganz stark. Und ich frage mich, also es ist ja eben so, dass genau diese territoriale Verfasstheit der Kontrolleure, könnte man sagen, eben gerade dazu führt, dass wir irgendwie in einer Situation sind, die letztlich ja auch in dem, was der Roland sagt, dann drinsteckt. Also wir müssen alle so ein bisschen autoritärer werden, gewissermaßen in einen autoritäreren Staat rutschen, um irgendwie etwas zu verteidigen, was uns dann lieb ist. Das ist ja, Rolands Argumentation. Und dann wird es ja oft, beim Roland jetzt nicht, aber es wird oft auch dann so mit völkischen Elementen. Ja, der Nationalstaat ist eben einer, der deswegen so zusammengehört und auch die Grenzen hat, weil er irgendwie ein Volk verbindet. So.
Ich
frage mich halt sozusagen, also rutschen wir da nicht rein, wenn wir so zu denken anfangen oder können wir das nicht irgendwie ändern, weil wir dann irgendwann doch auch anfangen, nicht nur sondern die Leute von außen nicht reinzulassen, so, also Grenzen Schotten dicht machen, Recht auf Einwanderung verbieten oder annullieren oder nicht annehmen, sondern irgendwie dann doch, und das sehen wir ja in vielen Staaten, auch die Leute innen dann nach außen schicken, sagen, ihr passt da nicht mehr rein in diese Volk sozusagen und dann schicken wir euch außerhalb der Grenzen so. Und das ist wieder so eine Art schiefe Ebene und ich frage mich, ob das auch an diesem territorialen, also an Grenzen, an physischen Grenzen, ob das daran liegt und ob wir das irgendwie rauskriegen können.
Genau, also das ist ja ein Grund, warum ich für offene Grenzen bin oder eben keine Grenzen, könnte man auch sagen. Aber ich bin trotzdem natürlich gespannt, was jetzt dein Gegenvorschlag wäre. Da hast du ja bestimmt einen im Kopf, wenn du das so stark kritisierst.
Nee, das würde ich doch gerne von dir wissen. Ja, also die Gefahr sehe ich schon. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Vorschlag. Mir fiel immer ein, das ist auch so eine Theorie, mit der ich mich früher versucht habe zu beschäftigen, die ich dann aber habe sein lassen. Jetzt gar nicht, weil ich mich davon abgewendet habe, sondern weil irgendwie der Weg in andere ging. Aber ich frage mich, ob wir uns mit alternativen Modellen von Staatlichkeit beschäftigen müssen. Also Panarchie wäre zum Beispiel eins dieser Konzepte in der politischen Philosophie, die Staatlichkeit versuchen, anders zu denken.
Ja, das ist ja spannend. Also das ist ja eine Philosophie, die letztlich versucht, Staatlichkeit ohne Territorialität zu denken. Ne?
Ja.
Machen wir vielleicht noch ein anderes Mal. Das können wir vielleicht nochmal eine Extrasendung drüber machen, würde ich vorschlagen.
Passt heute nicht so ganz rein, ja, das stimmt.
Genau, schweift vielleicht ein bisschen ab, ne? Aber ich habe nämlich noch eine andere Antwort auf deine Bedenken, dass das Denken in Territorien zu Autoritarismus, so verstehe ich dich, und zu Ungerechtigkeit führt, oder? So, das ist ja primär dein Problem, was du damit hast.
Ja, erlöse mich von diesem Problem. Bin ich gespannt. Schieß mal los.
Ich weiß nicht, ob ich davon erlösen kann. Also, ich glaube nicht, und deswegen habe ich da auch ganz bewusst von gesprochen, dass das Denken in Institutionen und ihren Rechten und Pflichten gegenüber Individuen, wie ich das vorhin schon mal versucht habe zu skizzieren, primär mit territorialem oder eben staatlichem Denken zu tun hat. Ich glaube, darum ging es dir ja. Ne? Wir haben ja gesehen, oder ich hoffe, dass wir das gesehen haben, dass es mir eigentlich darum geht, Institutionen bzw. Gesellschaften letztlich als ein Mittel für den Zweck anzusehen, uns allen ein wenigstens ausreichend gutes Leben zu ermöglichen. Wie gesagt, was auch immer das im Einzelnen bedeutet, auch das wäre nochmal eine eigene Sendung. Und wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass Freizügigkeit ein individuelles Recht sei. Ne? Faktisch ist es ja aber so, und das ist ja, glaube ich, auch wenigstens kurz vorher in der Diskussion zur Sprache gekommen, dass Migration häufig, wenn nicht sogar in den allermeisten Fällen, das Ergebnis struktureller Zwänge ist. Ne? Leute fliehen aufgrund von Armut, Ausbeutung, vielleicht auch kolonialer Geschichte. Ja? Und Menschen ziehen meistens nicht deswegen umher, weil sie einfach mal woanders wohnen wollen, sondern weil sie aus unterschiedlichen Gründen gewissermaßen dazu gezwungen werden, weil sie in bitterer Armut leben, keine Zukunft mehr sehen, in Kriegsgebieten leben müssen. Ne? Und was ich dann, warum ich das jetzt alles sage, ist, dass natürlich mir bewusst ist, dass offene Grenzen ohne einen globalen strukturellen Wandel sozusagen dieses System struktureller Zwänge ja vielleicht sogar noch weiter befördern könnten. Ja? Also wenn nicht die Ursachen dafür, dass Menschen gehen müssen, woanders hingehen müssen, migrieren müssen, bearbeitet und verändert werden, dann hilft ein System offener Grenzen vermutlich auch gerade denen nicht, denen es eigentlich helfen soll. Ja? Und was folgt jetzt daraus? Damit offene Grenzen überhaupt im von mir intendierten Sinne funktionieren können, brauchen wir zunächst mal strukturelle Veränderungen, und zwar im Sinne einer globalen Umverteilung. Und dafür wiederum brauchen wir global wirksame Institutionen, die nicht nur sozusagen diese Umverteilung erstmal ermöglichen, sie anstoßen, ja, sozusagen globale Gerechtigkeit könnte man ja auch sagen, anstoßen, sondern die Ergebnisse dieser Umverteilung dann auch dauerhaft sicherstellen. Was sagst du dazu?
Ja, finde ich total plausibel, und ich glaube, das ist der Punkt, der wirklich auch direkt jetzt auch an das Gespräch mit dem Roland andockt. Weil ich glaube, du klar deutlich machst, es ist eben Migration und sicherlich auch auf der anderen Seite sozusagen die Angst vor Migration ist einfach mit großen, nicht durch Migration verursachten Problemen verbunden. Ja, wir hatten es vorher eben von Abstiegsängsten und sozialen Problemen. Nein, Mietpreisbremse ist nicht die Antwort auf die Migration oder auf den Rechtspopulismus. Sie ist ein Problem von vielen. Da könnte man noch viel mehr nennen. Du hast es auf die globale Ebene gehoben. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ja, auf der Seite sozusagen der Fluchtursachen oder der Migrationsursachen, aber eben auch auf der Seite derjenigen, die Angst vor Migration haben. Das sind ganz andere Probleme, die eine deutlich tiefere und auch komplexere, ja, da hat der Roland natürlich schon recht, das ist ein komplexes Problem, aber ich glaube, das muss man eben auch mit komplexen Mitteln lösen und auf komplexe Antworten dann zu kommen und mit denen zu reagieren. Also insofern, ich bin da bin ich sehr dankbar, dass du das so nennst. Klar können wir da im Einzelnen jetzt nochmal weiterschreiten. Ich finde es deswegen auch interessant, weil wenn man so denkt von so einer globalen Perspektive, globale Umverteilung, globaler Staat oder so, globale Institutionen, wir dann eigentlich von vornherein so ein System hätten, das eigentlich auch ganz ohne Grenzen auskommt oder auskommen könnte oder jedenfalls ohne die Autorität oder diese massiven Kontrollrechte, von denen wir vorher hatten, die man eben heute in die Nationalstaaten packt oder den Nationalstaaten eben gibt, den Grenzinhabern, könnte man sagen, oder den Grenzkontrollettis. Und so ein globales System wäre ja eben gerade nicht ein System, das sagt, also hier, du Staat XY, du hast jetzt alle Rechte, die du dir vorstellen kannst. Auf jeden Fall gibt es kein Recht auf Einwanderung. Das heißt, du kannst machen an deinen Grenzen, was du möchtest und niemand funkt dir dazwischen.
Genau.
So.
Genau, absolut.
Deswegen finde ich das ganz spannend.
Absolut. Ja. Das wäre, also ich glaube, und das ist auch der zentrale Punkt, das wäre ein System, das primär und zuvorderst sozusagen das Ziel der Gerechtigkeit hat, ja. Und dass das sozusagen, natürlich muss es ja weiterhin wahrscheinlich Subsysteme sozusagen geben, ob wir da jetzt von Staaten sprechen, ne, klar, sozusagen Institutionen auf niedrigeren und höheren Ebenen, ja. Aber dass sozusagen die Institutionen auf den unteren Ebenen sich eben auch diesem Ziel unterzuordnen haben. So nach dem Motto, okay, du kannst von mir aus Buch führen über die Leute, die jetzt in einer bestimmten Stadt zum Beispiel wohnen, ja, aber sie müssen dort wohnen dürfen, und zwar unabhängig davon, warum sie dort wohnen wollen. Ja? Und gäbe es zumindest ein ausreichendes Maß an Wohlergehen auf der ganzen Welt oder zumindest die Möglichkeit, dieses ausreichende Maß für jeden zu erreichen, dann würden Menschen wahrscheinlich auch aus ganz anderen Gründen woanders hingehen, oder sie bräuchten zumindest gute Gründe, ne? um zu migrieren, weil sie eben nicht mehr durch die gerade angesprochenen Zwänge eben dazu gezwungen werden, beispielsweise durch Armut, Krieg, irgendwelche Katastrophen, ne? Und sie würden sich vielleicht auch mehr den Regeln eben dieser Orte dann unterwerfen, an die sie ja wirklich freiwillig gezogen sind, aus guten Gründen, weil sie sich frei überlegt haben, da möchte ich eben hin. Ne? Ja, also.
Ja. Ja, klingt wieder plausibel. Ich, wenn du hast es jetzt gerade so ein bisschen leichtfertig, sage ich mal, beschrieben, als okay, wir brauchen dann halt auch irgendwie kleinere Systeme, lokale Systeme oder so untere Ebenen, sowas. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, wie wir die dann verstehen müssen. Ja? Also um da vielleicht so ein bisschen nachzubohren. Also es gibt irgendwie lokale Gemeinschaften, untere Ebenen, die können auch eben republikanisch irgendwie verfasst sein, also irgendwie in Kontakt mit größeren Verwaltungseinheiten und irgendwie durch Kontrollmechanismen gekennzeichnet, so wie wir es eben auch bei der Diskussion des Neorepublikanismus hatten. Aber was doch auf jeden Fall dann nicht mehr benötigt wird, sind sowas wie Nationalstaaten oder ich sage mal eben Grenzen, die physisch auf Land mit Schlagbäumen definiert werden, oder? Ja. Also ich meine, ja, wenn das so stimmt, aber sozusagen egal wie ich die unteren eben verorte, das bräuchte ich doch dann nicht mehr zwangsläufig.
Also ich denke, es gibt hier zwei Optionen, Andreas. Ich habe jetzt mal ganz bewusst vermieden, von Nationalstaaten zu sprechen, ja. Aber grundsätzlich ist es natürlich denkbar, dass es weiterhin Nationalstaaten gäbe, nur würde denen dann eben gewissermaßen von einer globalen Instanz das Recht entzogen, die Grenzen dicht machen zu können. Ja? Oder aber auf der anderen Seite verhält es sich so, wie du es jetzt vorhin auch skizziert hast. Ne? Es gibt sozusagen einen Staat auf globaler Ebene, ja? Dieser Staat gibt dann eben praktisch oder pragmatisch notwendigen unteren, niederen Verwaltungseinheiten bestimmte Aufgaben. Ja? Aber allen seinen Bürgerinnen und Bürgern ist Freizügigkeit garantiert. Ja? So, Beispiele im Kleinen kennen wir ja. Die Bundesrepublik Deutschland ist so ein Fall. Ne? Wir können überall innerhalb der Bundesrepublik hinziehen, wo wir wollen. Ja? Wir müssen uns halt aber anmelden, ne? Wenn wir irgendwo anders oder ummelden, wenn wir irgendwo anders hinziehen. Oder auch die EU ist natürlich so ein Fall, da ist es ja auch so, ne? Also es ist ja, natürlich könnte ich jetzt einfach mich entscheiden, weiß ich nicht, nach Rom zu ziehen, ne? Und das kann ich auch einfach so machen. Auch da muss ich mich aber allerdings anmelden. Ne?
Und jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, wie viel Spaß das macht.
Ja, das stimmt.
Das ist ein anderer Punkt. Ja, ich meine, okay, also von deinen zwei Optionen, wenn ich jetzt da wählen müsste, da würde ich mich definitiv für die zweite Option entscheiden, weil ich eben denke oder jetzt mal sagen würde, nur die garantiert wirklich offene Grenzen, wie ich sie mir vorstelle, nämlich nichts und niemand darf irgendwem vorschreiben, wo er oder sie zu sein hat oder sein darf oder nicht sein darf.
Ja.
Und also ich gestehe, dass ich bislang mehr vom sagen individuellen Recht, das finde ich gar nicht so radikal ist, wie wir es vorher hatten, nach wie vor, ausgegangen bin, eben dass ich sag mal ganz grob, mit Freiheit und Eigentum und so weiter begründet habe, gebe ich zu. Und also, dass ich eher dachte, wenn ich den Anspruch von Gemeinschaften begrenze, solche Aussagen machen zu dürfen oder Vorgaben für Menschen, wer hier sein darf oder nicht, eben nur dadurch, dass ich diesen Anspruch begrenze, dachte ich, sind offene Grenzen möglich.
Hm. Ja, da kommt vielleicht einfach deine olle libertäre Einstellung wieder durch, oder? Also so Robert Nozick, Peter Thiel, Elon Musk, allesamt stehen da hinter dir, sehe ich doch gerade.
Ja,
also und nehmen dich in den Arm.
Ja, also von der Reihe, die du nennst, ist ja, glaube ich, höchstens Nozick, Robert Nozick, amerikanischer Philosoph, libertär. Die anderen sind, würde ich sagen, absolut nicht libertär und die haben nichts mit Freiheit zu tun. Also sagen wir so, ja, aber mich interessiert ja an dem Libertarismus vor allem, glaube ich, auch die Mechanismen, die sie in Anschlag bringen, um eben Macht einzuhegen, Macht zu kontrollieren. Also das ist es nicht jetzt, also deswegen weiß ich weit von mir Thiel und Musk, aber da haben wir ja auch schon drüber diskutiert, wie das zusammenhängt. So, ich weiß das weit von mir, weil ich eben diese Machtkontrolle so wichtig finde. Das verstehst du halt nur nie. Und jetzt machen wir diesen Podcast so lange, du verstehst es immer noch.
Ja.
Nee, aber ich, also
weil es da nichts zu verstehen gibt. Aber
okay, dann sage ich es jetzt auch nicht, weil ich wollte gerade sagen, ich verstehe den Punkt. Also ich muss eben nicht zwangsläufig nur ein Recht, das Recht einer Gemeinschaft beschneiden, um zu offenen Grenzen zu kommen, sondern ich kann auch sagen, eben die Gemeinschaft, die garantiert allererst zuvörderst eben Freizügigkeit und offene Grenzen. Und wenn wir dann eben noch, wie du es vorher skizziert hast, Leitplanken oder wie wir es genannt haben, Leitplanken dazukommen, die eben den Machtmissbrauch verhindern, ich glaube, dann kann ich das durchaus verstehen. Da habe ich jetzt einiges dazu gelernt. Ich glaube übrigens auch, dass ja eben offene Grenzen selbst, dass offene Grenzen selbst so eine Leitplanke sind. Ja, weil wir sagen können, dadurch ermöglicht den Leuten sozusagen mit den Füßen abzustimmen, Voting by Feet.
Ja.
Sagt man. Und das ist ja auch irgendwie eine Art Machtkontrolle, weil ich dann sage, okay, wenn die Leute dann einfach gehen können woanders hin, das ist wirklich sehr ideal formuliert, aber dann ist es ja auch irgendwie eine Art Machtkontrolle, die ich hier in Anschlag bringen würde. Und ich glaube aber, in jedem Fall sind diese Überlegungen, glaube ich, deutlich tiefgreifender, als jetzt einfach zu sagen, pass auf, so ein Recht auf Migration, das würde irgendwie den Rechtspopulismus stärken, weil es eben sowohl die institutionelle Verfasstheit dieses Rechts in Blick nimmt und auch die Ursachen für Migration und für Rechtspopulismus, das hast du vorher stark gemacht, so stark macht. Also insofern müssen wir da heute fast, wie ja schon am Anfang gedacht, in einem Konsens enden, oder?
Ja, also den Dissens hatten wir heute an anderer Stelle. Wir enden heute fast an einem Konsens und ich möchte noch hinzufügen, insofern verstehe ich natürlich dein, ich glaube auch, dass es dir eigentlich gar nicht mehr, das wirst du aber in 10 Jahren dann sagen in der Folge, wenn ich dir die Frage von heute am Anfang nochmal gestellt habe, dass du dich eigentlich gar nicht dem Libertarismus zugehörig fühlst, denn mir geht es auch um Freiheit und ich finde Freiheit auch ganz fürchterlich wichtig. Ja, auch ganz unironisch. Ich glaube, dass ich das sozusagen eben in einem anderen Verhältnis beispielsweise zur Gemeinschaft sehe. als du. Und jetzt haben wir uns aber heute schon so weit angenähert, dass ich mir gar nicht mehr so ganz sicher bin, ob du das tatsächlich überhaupt noch so anders siehst.
Genau, und ich würde sagen, mir geht's, also du hast ein bisschen mehr in die Richtung zu Freiheit gemacht. Ich würde sagen, mir geht's gar nicht so sehr in allererster Linie um Freiheit. Ich würde es nicht immer so in den Vordergrund stellen, weil das ist irgendwie gar nicht der Punkt. Mir geht's eher um die Kontrolle von Macht sozusagen. Und ich bin auf der Suche nach geeigneten Mechanismen, um Macht zu kontrollieren und auch wirklich so robuste Leitplanken aufzustellen. Also insofern, interessant. Interessanter Move, den wir jetzt heute vielleicht ausgehend von einem kontroversen Gespräch, das wir heute Anfang hatten, jetzt in unseren Überzeugungen haben. Finde ich total spannend.
Aber Andreas, ich glaube, wir haben dennoch noch einen weiteren, wenn nicht den wichtigsten Punkt der heutigen, natürlich, wie jeder Sendung und Ausgabe der Dissenspflege, nämlich die Musiktipps. Und da muss ich dich natürlich wie immer fragen, hast du einen? Ich befürchte ja fast ja, aber
gefallen dir meine Musiktipps?
Doch, immer.
Muss ich das verstehen?
Immer.
Ja, nee, ich habe natürlich einen und ich habe lange überlegt, weil ich natürlich immer auch auf der Suche nach Tipps bin von Bands, von Musikgenres, die mir gefallen, aber auch von einer Aussage, die ich mit den Liedern verbinde, natürlich auch mit den Emotionen, die ich mit dem Lied verbinde oder mit dem Stück oder mit der Band, ja, und die Emotion war ja Herzschmerz und Macht, aber heute habe ich eine andere Emotion mitgebracht.
Pure die ich find, Wut.
nein, auch das nicht, aber doch ein, wie soll ich sagen, ein Aufruf zum sich einsetzen gegen Ungerechtigkeit. Und welche das jetzt sind, da gibt es natürlich verschiedene, das darf sich auch jeder und jede selber überlegen. Ich habe heute diesen wunderbaren Titel Get Up, Stand Up mitgebracht und da kommt natürlich sofort Bob Marley.
Ich wollte gerade sagen, das war jetzt mal sofort meine Assoziation.
Stimmt nicht, weil ich es ja immer interessant finde, vielleicht auch in andere Versionen von Stücken zu hören, das hatten wir auch schon öfters. Ich habe heute eine Band, die habe ich, glaube ich, schon mal vorgestellt hier und jetzt mache ich es nochmal. Get Up, Stand Up wurde auch gecovert von Powerflow. Das ist eine Band, die sich aus Mitgliedern berühmter anderer Bands, Cypress Hill zum Beispiel, Biohazard, zusammensetzt. Und die haben diesen Lied, und die machen eine ganz wunderbare, auch schon aggressive Mischung zwischen Metal und sagen, Hardcore-Punk und Rap und Hip-Hop und Crossover. Also es ist eine ganz wunderbare Mischung. Die interpretieren Get Up, Stand Up und mit dieser Emotion, die in dieser Version steckt, möchte ich heute
die Sendung verlassen.
Die Sendung verlassen.
Okay. Ja, super. Werde ich mir auf jeden Fall gleich im Anschluss anhören. Und
was hast du denn mitgebracht?
Ich habe mir jetzt Folgendes vorgenommen. Ich habe ja die letzten Ausgaben deinen Part immer übernehmen müssen, nämlich die Schnulzen. Und jetzt habe ich mir überlegt, nee, also kannst nicht weitergehen. Ich werde jetzt versuchen, ob ich es durchhalte, weiß ich noch nicht. Ich werde jetzt versuchen, zu jeder Sendung thematisch passende Songs auszuwählen.
Mhm. Ja? Nicht nur Schnulzen, oder?
Nein. Genre und so weiter, völlig offen. Ich werde jetzt versuchen, thematisch, also inhaltlich passend zu dem, was wir jeweils in der Sendung besprochen und diskutiert haben. So,
sehr gut.
Und heute ging es ja um offene Grenzen, um Migration und so weiter. Und deswegen habe ich einen Song mitgebracht von sie bezeichnen sich immer als Punkband. Ich bin damit ja nicht so zufrieden, weil die mir dafür ein bisschen zu arty sind irgendwie, für eine Punkband. Die Idols kennt man vielleicht auch. Und die Idols haben einen fantastischen Song gemacht, nämlich Danny Nedelko, der inspiriert ist auf der textlichen Seite von der Migrationserfahrung eines Freundes der Band. Oder der Bandmitglieder, offensichtlich. Ja. Das ist ein Song. Und jetzt, sorry, das hatten wir schon lange nicht mehr, aber heute muss ich es machen, weil das Thema so wichtig war, was wir heute besprochen haben. Bonustipp.
Ja, du kriegst ihn.
Bonustipp. Ganz anderes Genre. Ähnliches Thema, passend zur heutigen Ausgabe. Mia, eine Hip-Hop-Künstlerin, mit dem Song Borders. Und da geht es aber nicht nur um Borders, oder naja, vielleicht metaphorisch geht es dann auch wieder um Borders. Hört euch vor allen Dingen den zweiten Song, finde ich, an. Da kann ich wieder nur, also ich habe mir den vorher nochmal angehört und es führte irgendwie dazu, dass ich hier auf einmal so total breitbeinig durch die Wohnung gelaufen bin mit meinem Kopfhörer. mach das mal. Ist ein super Song. Ja, das ja, sind super. Meine heute zwei Tipps.
Genreübergreifend und thematisch passend. Ich glaube, das sind ja auch alle unsere Tipps heute in irgendeiner Form.
Ja,
grenzüberschreitend. Haben sie mit dem Thema zu tun. Grenze überschreiten, genau, und ich sag mal mit unserer links-grün versifften Haltung vielleicht zu tun.
Ja.
Nee, das war jetzt nur ein Spaß. Ja, also insofern, ihr findet die Lieder, die Stücke, unsere Tipps natürlich auf unseren Playlists auf Spotify. Wir sind natürlich nicht nur mit unseren Playlists auf Spotify, wir haben auch verschiedene andere Kanäle. Welche das alles sind, findet ihr im Linktree. Da könnt ihr nachschauen. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Instagram, auf Blue Sky und auf LinkedIn und sonst wo ja. folgt. Wenn ihr uns eine E-Mail schreibt, wie fandet ihr die heutige Diskussion? Wie fandet ihr unser Gespräch, unseren Austausch, unsere ja, kritische Diskussion mit dem Roland? Wie steht ihr zu offenen Grenzen? Was habt ihr vielleicht auch für andere Themenvorschläge, Menschen, mit denen wir uns mal unterhalten sollten aus eurer Sicht? Schreibt uns E-Mail, schreibt uns über Social Media, wie auch immer. Wir freuen uns wirklich sehr über ein Feedback und insofern steht von unserer Seite dem nichts entgegen.
Ja, so ist das. Wunderbar, Andreas. Hast noch was?
Nein, damit wäre ich fertig. Ich mache jetzt Feierabend und habe also nichts mehr.
Dem kann ich mich nur anschließen. Und gerade nach der heutigen Sendung bleibt mir wieder mal nur zu sagen, bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.